Wir Deutschen stehen dem Kaiserreich heute so beziehungslos gegenüber wie den Denkmalen und Statuen von Königen, Kaisern und Feldherren aus dieser Epoche. Sie sind hier in Berlin und natürlich an vielen anderen Orten zwar im Stadtbild präsent, aber sie entfalten keine prägende Kraft. Es scheint eine stumm gewordene Kulisse zu sein, die den meisten nichts mehr sagt.
Eine stumm gewordene Kulisse, so nennt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Statuen und Denkmäler aus der Bismarck-Zeit. Auch der Reichsgründer selbst verschwindet zunehmend aus dem öffentlichen Bewusstsein. Jüngstes Beispiel, das von Bismarck gegründete Auswärtige Amt entfernte zum Jahreswechsel sein Porträt und seinen Namen aus einem Sitzungssaal in der Berliner Zentrale. ...125 Jahre nach dem Tod Otto von Bismarcks. In Folge 39 von Frankophil blicken wir auf das Verhältnis Bismarcks zu Frankreich. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Vor 150 Jahren, im Sommer 1873, traf in Berlin die letzte Überweisung aus Frankreich ein. Der Kriegsgegner hatte damit die sogenannten Kriegsentschädigungen aus dem Frankfurter Friedensvertrag vollständig beglichen. 5 Milliarden Franc und damit mehr, als Bismarck eigentlich als zumutbar empfunden hatte, waren von Frankreich an das Reich zu leisten. Ein erheblicher Anteil des Geldes floss damals übrigens in den Ausbau des Eisenbahnnetzes im Reich. Mit der letzten Rate der Kriegsentschädigungen endete auch die Präsenz deutscher Besatzungstruppen in Ostfrankreich. Der Deutsch-Französische Krieg von 1870-71 war damit endgültig Geschichte. Sowohl Krieg als auch Reichsgründung und die lange Zeit des Friedens danach sind eng mit dem ersten deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck verbunden. Aber 150 Jahre später, so Bundespräsident Steinmeier in seiner Jubiläumsrede vor 2 Jahren, ist den Deutschen dieses historische Ereignis fremd geworden.
Nach einer nationalen Feier der Reichsgründung verlangt, so mein Eindruck, heute niemand. Der 18. Januar ist kein Datum, das im kollektiven Gedächtnis der Deutschen wirklich präsent ist. Und wer mit dem Tag der Ausrufung Wilhelms I. zum deutschen Kaiser im Schloss von Versailles noch etwas verbindet, der hegt wohl bestenfalls zwiespältige Gefühle für ein Ereignis, dessen triumphale Geste nicht nur den unterlegenen Kriegsgegner Frankreich demütigen sollte, sondern auch ein Reich begründete, an dessen Ende erneut ein Krieg mit Frankreich stand.
Krieg mit Frankreich, das ist ein zentraler Punkt, den die Deutschen, die Bismarck nach seinem Tod viele Denkmäler gewidmet haben, heute mit dem Staatsmann verbinden. Warum dieser Politiker, der das 19. Jahrhundert entscheidend geprägt hat, diesen Krieg gegen Frankreich geführt hat und welche Folgen Bismarcks Politik bis heute für das deutsch-französische Verhältnis haben, das wollen wir in dieser Folge von Frankophil mit Ulrich Lappenküper beleuchten. Der Historiker ist Geschäftsführer der Otto von Bismarck Stiftung. Herr Professor Lappenküper, Sie haben sich mit einem Leserbrief in der FAZ in die Debatte um die Frankreich-Politik Bismarcks eingeschaltet. Welches falsche Licht fällt in dieser Debatte aus Ihrer Sicht auf Bismarck?
Der Hintergrund meines Leserbriefs und der Debatte war ja die jüngste Entscheidung des Auswärtigen Amts, das sogenannte Bismarck-Zimmer in Saal der Deutschen Einheit umzubenennen. Daran angeschlossen hat sich eine lebhafte Debatte für und wieder gegen diese politische Entscheidungen. Befürworter begründeten ihr Votum dann mit angeblichen Versäumnissen in Bismarcks Frankreich-Politik. Und nach meinem Dafürhalten wurden dabei neueste Forschungserkenntnisse zu diesem Thema vollkommen ausgeblendet. Bismarck wird im Grunde genommen für alle Fehlentwicklungen im deutsch-französischen Verhältnis seit 1870 verantwortlich gemacht, für den Krieg, für die Annexion Elsass-Lothringens und letztlich auch für die sogenannte Erbfeindschaft. Völlig ausgeblendet wird dabei meiner Meinung nach sowohl sein, wie ich finde, sehr differenziert zu betrachtendes Verhältnis zu Frankreich vor, aber auch nach dieser Zensur des Krieges von 1870, 71, wie auch eben die Frage nach dem Maß seiner persönlichen politischen Verantwortlichkeit für gewisse Fehlentwicklungen.
Bevor wir auf den Krieg blicken und auf die Zeit nach dem Deutsch-Französischen Krieg schauen, gibt es ein Frankreich-Bild Bismarcks aus Ihrer Sicht, das sich entwickelt hat, bevor er preußischer Ministerpräsident und später Reichskanzler wurde? Vielleicht noch als Ergänzung, er war ja immerhin als Diplomat auch nach Paris entsandt worden.
Ganz genau. Ein in der Tat fast abendfüllendes Thema, über das man sehr intensiv und ausführlich nachdenken sollte, könnte, müsste. Was im Übrigen in aktuellen Debatten vollkommen ausgeblendet bleibt, weil sich diese Debatten fast vollständig auf den Reichskanzler Otto von Bismarck und sein Verhältnis zu Frankreich, seine Frankreich-Politik fokussiert. Aber mindestens ebenso spannend ist genau die Frage, die Sie gestellt haben, nämlich sein Verhältnis zu Frankreich, bevor er politische Verantwortung übernommen hat. Bismarck wuchs in einem von den napoleonischen Kriegen geprägten Elternhaus auf. Doch schon als Schüler entwickelte er, ich nenne es einmal so, positivere Gefühle gegenüber Frankreich. Kaum bekannt ist, dass er schon 1837, damals Rechtsreferendar, erstmals nach Frankreich reiste und sich prompt in eine französische Femme de Qualité verliebte, so gestand er das seinem eigenen Bruder Bernhard von Bismarck. Die Liebe zu der uns unbekannten Französin, wir kennen keinen Namen, sollte rasch wieder erkalten. Bestehen blieb aber Bismarcks Affinität zur französischen Kultur. Im Bismarck-Archiv der Otto-von-Bismarck-Stiftung hier in Friedrichshoh erhalten sind beispielsweise Eintritts- und Fahrkarten der Messagerie Générale, woraus wir entnehmen können, dass Bismarck dann 1842 schon wieder nach Frankreich reiste, um dort die Gärten von Dieppe zu besuchen. Er weilte in Paris und fuhr außerdem noch nach Lyon. Bismarck las, für ihn ausgesprochen wichtig, französische Lyrik. Er garnierte seine Briefe an seine spätere Braut Johanna von Puttkammer mit Versen seines Lieblingsdichters Pierre de Béranger. Um es auf den Punkt zu bringen, der Junker Otto von Bismarck hob sich damals sowohl von der Frankophilie liberaler und auch demokratischer Kreise ab, aber eben auch von der Frankophobie hochkonservativer und deutschnationaler in Preußen und in dem, was man damals Deutschland genannt hat. Er wurde dann ja bekanntlich 1851 Preußens Gesandter beim Deutschen Bundestag in Frankfurt, wobei dann Frankreich für ihn aus politischen Erwägungen eine vollkommen neue Bedeutung gewann, nämlich eben als politischer Akteur auf der Bühne der europäischen Mächtepolitik. Schon 1853, auch das weiß kaum jemand, plädierte Bismarck für ein Bündnis mit Frankreich, Frankreich damals das Kaiserreich Napoleons III., dem er dann im Übrigen in den folgenden Jahren zum Teil sogar streng geheim wiederholt seine Aufwartung machte, um auszuloten, welche Möglichkeiten ein Bündnis oder eine politische Allianz zwischen Preußen und Frankreich haben könnte. Dieses Werben um eine politische Annäherung, die eben, wie gesagt, bis zu einem Bündnis gehen sollte, entsprang keiner, um da nicht missverstanden zu werden, keiner Frankophilie, sondern eben vornehmlich politischen Erwägungen. Sein Ansehen stieg dadurch in Frankreich, zumindest in politischen Kreisen, so sehr, dass Bismarck nach seiner Entsendung zum preußischen Gesandten in St. Petersburg 1859 von seinem französischen Kollegen, dem Herzog de Montebello, als Zitat très français gerühmt worden ist. Bismarck wurde dann, Sie haben es erwähnt, 1862 nach Paris entsandt als Gesandter Preußens Und dank mehrfacher Audienzen bei Napoleon III. Und eines wochenlangen Urlaubs im Südwesten von Frankreich entwickelte sich eine besondere Phase der Frankreich-Liebe. So kann man es, glaube ich, wohl in der Tat sagen. Mit der Übernahme des Ministerpräsidentenamtes im Herbst 1862 veränderten sich wiederum seine Anschauungen, weil er natürlich jetzt Frankreich im Wesentlichen wiederum nicht als Privatmann, sondern als politischer Akteur wahrnahm. Und dennoch blieb Bismarck von Frankreich noch jahrelang so fasziniert, dass er wiederholt Urlaub an der Atlantikküste machte und sogar erwog, dort ein Anwesen zu kaufen. Diese Idee, sich im Südwesten Frankreichs niederzulassen, zerschlug sich im Prinzip erst durch die Zuspitzung des preußisch- und dann auch deutsch-französischen Verhältnisses in den späten 1860er Jahren. Wir sehen hier also in der Tat eine von der öffentlichen Wahrnehmung heute weitgehend ausgeblendete Nähe Bismarcks, zumindest in geistesgeschichtlicher, in kultureller Hinsicht zu Frankreich, die dann durch die späteren politischen Entwicklungen und nicht zuletzt durch den Krieg von 1870-71 weitgehend überlagert wurde.
Ja, das ist ein wunderbarer Anknüpfungspunkt, wenn Sie den Krieg von 1870 schon in die Diskussion bringen. 1870 kam es dann zum Krieg zwischen Deutschland und Frankreich. Wie groß ist heute eigentlich die Einigkeit unter deutschen und französischen Historikern, wenn es um die Frage der Verantwortung geht, die ja jahrzehntelang umstritten war?
Um es vielleicht knapp und auch etwas salopp zu formulieren, die Einigkeit unter den deutschen und französischen Historikern ist genauso wenig ausgeprägt wie die unter den deutschen Historikerinnen und Historikern über dieses Thema. Wir haben zum 150. Jahrestag der Reichsgründung und damit ja auch des Deutsch-Französischen Kriegs von 1870-71 etliche Bücher lesen dürfen, vielleicht auch lesen müssen, in denen immer noch, ich nenne es einmal so, stereotype Verurteilungen Bismarcks als dem eigentlichen Kriegstreiber dargelegt werden und vorwalten. Die seriöse Forschung hat dagegen meines Erachtens schon seit einigen Jahren nachgewiesen, und mit seriöser Forschung meine ich sowohl die in Deutschland als auch die in Frankreich, dass die eigentlichen Kriegstreiber in Paris saßen, Bismarck, und das ist gewissermaßen sein Maß der Verantwortung, allerdings nichts unternommen hat, den Krieg von 1870-71 zu verhindern.
Für Frankreich, das damals als stärkste Großmacht in Europa galt, kam dann in diesem Krieg zur militärischen Niederlage auch eine als Demütigung empfundene politische Entscheidung der Deutschen, nämlich ausgerechnet im Spiegelsaal von Versailles wurde das Deutsche Kaiserreich ausgerufen, der preußische König zum deutschen Kaiser proklamiert. Welche Rolle hatte Bismarck, den man ja auf diesen berühmten Gemälden auch immer wieder sieht in diesem Zusammenhang? Der erste Regierungschef war er ja des neuen Staates.
Er war vorher der Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes, wird dann Reichskanzler des Deutschen Reiches, in dem Sinne also tatsächlich der wichtigste Staatsmann im Deutschen Reich nach der Gründung von 1871. Die Ereignisse von Versailles am 18. Januar 1871, die berühmte Kaiserproklamation im Schloss, müssen meines Erachtens schon differenziert nicht nur vom Endergebnis, nämlich der Kaiserproklamation selbst, sondern auch von der Vorgeschichte und dem Verlauf her betrachtet werden. Warum Versailles? Versailles war seit dem September 1870 das Hauptquartier der preußischen Militärspitze, auch des preußischen Königs, und auch Bismarck war seit September 1870 in Versailles. Die kriegerischen Entwicklungen kann ich hier nicht im Einzelnen darlegen. Eins muss allerdings betont werden, dass die Bemühungen um einen Waffenstillstand, aus dem dann ein Frieden entwickelt werden sollte, sich ausgesprochen schwierig erwiesen und nun gewissermaßen zwei Entwicklungen parallel laufen. Die eine Entwicklung ist die hin zu einem deutschen Nationalstaat durch die Verhandlungen Bismarcks mit Abgesandten der süddeutschen Staaten. Bismarck, wie gesagt, als Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes. Parallel dazu gibt es dann eben den Kriegsverlauf und die Bemühungen um einen Waffenstillstand respektive Frieden. Nun geschieht aber Folgendes, dass der eine Strang der Entwicklung schneller beendet werden kann als der andere, nämlich die Entwicklung hin zu einem deutschen Nationalstaat ist eigentlich mit den sogenannten Novemberverträgen von 1870 abgeschlossen. Norddeutscher Bund und die süddeutschen Monarchien, die süddeutschen Staaten verständigen sich auf die Gründung eines deutschen Nationalstaates. Wie der sich nun ausgestalten sollte, war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, aber entscheidend ist hier, dass Anfang Dezember 1870 der sehr zögerliche bayerische König Ludwig II. Sich bereit erklärt, dem preußischen König den sogenannten Kaiserbrief zu schreiben, mit der Bitte versehen, tatsächlich sich an die Spitze des deutschen Staates, des deutschen Kaiserreichs zu stellen. All das mündet dann wiederum in die Gründung eines deutschen Nationalstaates, eines deutschen Reiches zum 1. Januar 1871. Was zu diesem Zeitpunkt aber eben noch nicht geschehen ist und sich immer weiter herauszögern sollte, ist die Proklamation des preußischen Königs zum deutschen Kaiser. Und hier gibt es nun verschiedene Überlegungen im Hauptquartier in Versailles, sowohl zwischen den verantwortlichen Politikern, in erster Linie Otto von Bismarck, darüber hinaus den verantwortlichen Akteuren der Hohenzollern-Monarchie zu nennen, ist hier vor allen Dingen neben dem preußischen König Wilhelm I. sein Sohn und Kronprinz Friedrich Wilhelm. Die Frage, wann denn nun diese Kaiserproklamation erfolgen soll, wird immer wieder herausgezögert. Man hatte zunächst gehofft, im Hauptquartier von Versailles, das sogar noch vor der Jahreswende 1870-71 durchführen zu können. Das zerschlägt sich vor dem Hintergrund der schwierigen Korrespondenzen und Kommunikation zwischen Versailles und vor allen Dingen mit München. Darüber hinaus gibt es dann noch einen Vorstoß des sogenannten Reichstags des Norddeutschen Bundes, der eine Delegation nach Versailles schickt, um auch von Seiten der Abgeordneten dieser Körperschaft König Wilhelm I. darum zu bitten, die Krone eines deutschen Kaiserreiches anzunehmen. Im Hintergrund laufen darüber hinaus eben Bemühungen um einen Waffenstillstand, die nicht gelingen wollen, erst in dem Moment, als die preußische Heerführung sich dazu entscheidet, Paris zu bombardieren, wird in Paris selbst in der politischen Führung die Einsicht sich durchsetzen, dass man tatsächlich kapitulieren müsse, was bis dahin lange Zeit eben als indiskutabel erscheint. Entscheidend sind dann die Verlängerungen und die Verbindungslinien der beiden genannten Entwicklungsstränge, bis zu dem Zeitpunkt, dass Mitte Januar 1871 der Unmut über die Verzögerungen in Versailles immer größer wird, nicht zuletzt beim König selbst, aber auch bei seinem Sohn, Kronprinz Friedrich Wilhelm, weil nun noch immer nicht die entscheidenden Signale aus München eingetroffen sind. Bayern meint nämlich in letzter Minute noch Sonderrechte sich einfordern zu müssen. Und in diesem Moment entscheiden dann eben die maßgeblichen Akteure in Versailles, die Kaiserproklamation so schnell wie möglich durchzuführen. Man wartet nicht mehr auf den Waffenstillstand. Man wartet erst recht nicht auf einen Präliminarfrieden, der ja erst Ende Februar umgesetzt wird, sondern man setzt sich dann dafür ein, die Kaiserproklamation in Versailles durchzuführen. Aufgrund der Größe der Versammlung, von der man ausgeht, alles wird streng geheim vorbereitet, bleibt für diese Feierlichkeit eigentlich nur ein Ort übrig, nämlich das Schloss von Versailles selbst und der berühmte Spiegelsaal im Schloss. Damals waren in dem Schloss selbst und gerade auch im Spiegelsaal Verwundete im Rahmen eines Lazarettes untergebracht, die kurzfristig den Raum verlassen müssen. Und dann kommt es eben am 18. Januar zur Kaiserproklamation. Im Übrigen nach einem heftigen Konflikt noch zwischen Bismarck und dem preußischen König, noch nicht Kaiser, sondern König, nämlich über die Frage, wie sich der kommende deutsche Kaiser denn selbst titulieren dürfe, beziehungsweise von den übrigen Fürsten und Nichtfürsten genannt werden soll. Wilhelm I. verlangt im Prinzip von Bismarck, als Kaiser von Deutschland angesprochen zu werden. Das erachtet Bismarck als vollkommen indiskutabel, weil damit lehnsrechtliche Forderungen gewissermaßen auch den anderen deutschen Fürsten gegenüber gestellt werden können. Und sein Gegenvorschlag ist, der Kaiser möge sich doch als deutscher Kaiser benennen. Damit ist aber Wilhelm I. wiederum nicht einverstanden. Das entspricht nicht seinem Selbstwertgefühl. Dieser Konflikt wird im Prinzip nicht wirklich aufgehoben, bis zu dem Moment, als es dann in der Kaiserproklamation zu diesem berühmten Hoch auf den Kaiser kommt. Diese undankbare Rolle obliegt dem Schwiegersohn Wilhelms I., dem badischen Großherzog. Er umgeht die spitzen Klippen, wenn man das so bezeichnen möchte, indem er das Hoch einfach nur auf Wilhelm ausspricht, eben weder von Kaiser von Deutschland noch von deutschem Kaiser spricht.
Spielte denn für die Zeitgenossen damals das eine Rolle, die Debatte, oder hat man darüber nachgedacht, welches Bild damit in Frankreich transportiert würde bei der französischen Bevölkerung, dass eben dieses Deutsche Reich in Frankreich gegründet wird?
Ja, in unterschiedlicher Form. Bei Bismarck wird man das nur sehr verhalten feststellen können, zumindest in den schriftlichen Quellen, die uns vorliegen. Bei dem Kronprinzen vor allem wird schon damals deutlich, dass er mit dieser Entscheidung, und er ist letztlich die treibende Kraft hinter dieser Kaiserproklamation, hinter der Feier der Proklamation selbst, dass mit dieser Festlegung auf den Ort, auf das Schloss von Versailles, auch ein politisches Signal gesendet werden soll. Im Prinzip ist es so etwas wie eine Revanche an Ludwig XIV. Es soll in der Tat eine Demütigung Frankreichs sein. Das kommt an während der Feier, nicht zuletzt auch ausgerechnet, sage ich einmal, in der Rede des Hofpredigers Rogge noch zum Tragen. Aber dieser Gedanke der Demütigung, der ist, um es ganz deutlich zu sagen, Bismarck in der Tat fremd, weil er sowieso schon weiß, dass dieser Krieg tiefe Wunden zwischen den beiden Nachbarn am Rhein schlagen würde und nun vor diesem Hintergrund eben nicht auch noch eine Demütigung vollzogen werden müsse. Aber die Meinungen sind in der Tat im Hauptquartier in Versailles bei den deutschen Vertretern sehr unterschiedlich.
Es kommt dann in der Tat ja später zum Frieden zwischen diesen beiden Mächten. Zu den Bedingungen dieses Frankfurter Friedens zählten nicht nur die Annexion Elsass-Lothringens, sondern auch von Frankreich als exorbitant empfundene Reparationszahlungen, also gewissermaßen eine Parallele zum späteren Ersten Weltkrieg, dann andersherum. Ja. Wie sehr standen diese Bedingungen einer möglichen Wiederannäherung beider Länder eigentlich im Weg?
Also die drei maßgeblichen Forderungen und Inhalte dieses Frankfurter Friedensvertrages vom 10. Mai 1871 lauten ja erstens die Annexion Elsass und Lothringens. Man hat nicht von Annexion gesprochen, aber de facto ist es ja eine Annexion. Im völkerrechtlichen Sinne nicht, aber im politischen allemal. Dann eben die Zahlung einer, auch da sprach man nicht von Reparation, sondern von Kriegskontribution von 5 Milliarden Franc. Und die dritte Bedingung, die auch häufig vergessen wird, aber mindestens für Frankreich ebenso wichtig war, dass das Deutsche Reich als Pfand für die Zahlung der letzten Rate die Besatzung der Ostprovinzen vorgesehen hat. Das heißt also, das Deutsche Reich verlangte von Frankreich die Zahlung von Kriegskontributionen, für die ein bestimmter Zeitraum vorgesehen war, ursprünglich bis Anfang 1874. Und solange diese Zahlungen nicht vollzogen worden waren, behielt das Deutsche Reich, das nun neue Deutsche Reich, einen Teil seiner Soldaten, seiner Truppen in Ostfrankreich stationiert. Um es ganz deutlich zu sagen, dieses Abkommen, der Frankfurter Friedensvertrag, war natürlich nicht das Produkt von Weitsicht, sondern von Furcht. Und aus französischer Perspektive ganz gewiss ein Schanddiktat, wie es dann der Versailler Vertrag von 1919 für Deutschland sein sollte. Diese Annexion Elsass-Lothringens trug ganz gewiss maßgeblich dazu bei, das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich seit 1871 dauerhaft zu vergiften. Wenn wir aber von Erbfeindschaft sprechen und nicht nur heute, sondern damals, das ist ein Diktum der Zeitgenossen, besaß diese Erbfeindschaft ganz gewiss tiefere Wurzeln, die im Prinzip bis in die Zeit Ludwigs des 14. bis hin zu den Verwüstungen des Heidelberger Schlosses gingen, zum Erbfolgekrieg in der Pfalz, zu den Befreiungskriegen gegen Napoleon etc. etc. pp. Die von Ihnen angesprochenen Kriegskontributionen scheinen mir für die französische Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung nicht die Bedeutung gehabt zu haben, wie das tatsächlich die Demütigung, von der wir gerade schon gesprochen haben, der Kaiserproklamation in Versailles und dann eben auch die Annexion von Elsass und Lothringen besessen haben. Es ist ja richtig, dass sich Frankreich zunächst einmal sehr schwer tat, die Zahlungen, die in Raten vorgesehen waren, aufzubringen. Möglicherweise auch mit diesen Zahlungen und Zahlungsverzögerungen politische Überlegungen verbunden haben. Aber am Ende hat Frankreich die Zahlungen ja überraschend schnell vollzogen. Und zwar schon vor der vorgesehenen Frist vom März 1874. Schon im September 1873 wird die letzte Rate überwiesen. Damit auch werden die Besatzungstruppen des Deutschen Reiches dann dazu veranlasst, die Französische Republik, das Territorium der Französischen Republik zu verlassen. Ich habe dazu ein, wie ich finde, sehr markantes und sehr schönes Zitat von Theodor Fontane gefunden, der darüber geschrieben hat, uns hätten die 5 Milliarden ruiniert, die Franzosen gehen drüber hin. Soll also heißen, dass Fontane schon mit staunender Bewunderung nachvollzogen hat, wie rasch dieses Land, das ja nach dem Krieg tatsächlich da niederlag und schon irgendwie auch dem Niedergang geweiht schien, es geschafft hat, wie wir ja heute wissen, mit internationalen Anleihen, an denen sich auch deutsche Banken beteiligt haben, dann diese Kriegskontributionen zu zahlen.
Sie haben gerade das Thema Erbfeindschaft in die Diskussion mit eingebracht. Welchen Platz hatte Bismarck dann eigentlich für Frankreich nach dem Ende des Krieges und nach diesem Friedensvertrag vorgesehen für die kommenden Jahre?
Wir werden hier wohl wahrscheinlich von mehreren Phasen sprechen müssen. In der unmittelbaren Nachkriegsphase, etwa die Jahre 1871 bis 1876, 77, ging es Bismarck vor allem darum, die von ihm erwartete Revanche einzudämmen, und zwar durch Isolierung Frankreichs auf dem europäischen Parkett, durch Bündnisse und die Pflege der Beziehungen zu Russland und zu Österreich-Ungarn, um seinem Cauchemar die Koalition eben zu entgehen, dieser Sorge, dass sich eines Tages eine antideutsche Koalition in Europa bilden könnte und dem Deutschen Reich ein Zwei-Fronten-Krieg drohen könnte. Dieses Bestreben ging bei ihm bis hin in der berühmten Krieg-in-Sich-Krise von 1875 zu der Androhung eines erneuten Krieges, zumindest als politisches Mittel. Seit den späten 1870er Jahren verändert sich Bismarcks Frankreich-Politik, zumindest für einen Zeitraum von etwa 7, 8 Jahren. Er bemüht sich ganz vehement um eine Annäherung an Frankreich, die dann in den frühen 1880er Jahren sogar zu dem Versuch führt, mit Frankreich eine Kolonialentente zu schließen, mit dem Ziel, zumindest sehe ich dieses Ziel so, eine Kontinentalallianz unter Einbeziehung Frankreichs zu schließen, eine Kontinentalallianz mit Frankreich, Russland und Österreich-Ungarn und einer dezidiert antibritischen Spitze. Das Fundament sollte, wie gesagt, eine Kolonialentente sein. Das mündet dann 1884, 85 in der berühmten Berliner Afrika-Konferenz, die früher mal Kongo-Konferenz geheißen hat oder genannt worden ist, in einer dezidiert pro-französischen Positionierung des damaligen Präsidenten dieser Konferenz, nämlich Otto von Bismarck. Nach dem Scheitern dieser Bemühungen, man wird sie auf das Frühjahr 1885 datieren können, verfällt Bismarck gewissermaßen wieder in das alte Verhaltensmuster, nämlich die bündnispolitische Isolierung Frankreichs auf dem europäischen Parkett und darüber hinaus eine massive Aufrüstung, um einem etwaigen Zweifrontenkrieg eben auszuweichen, respektive ihn für den Fall des Falles auch noch erfolgreich bestehen zu können.
Hat denn Bismarck auf französischer Seite überhaupt Partner, die zu so einer Kooperation, zu so einer Zusammenarbeit, wie ihm das ja phasenweise vorgeschwebt hat, zu seinen Bedingungen bereit waren?
Auch da ist man genötigt zu einem differenzierten Urteil, denn in Ihrer Frage stecken im Prinzip zwei Thesen. Einmal die Frage oder die These, hat Bismarck entsprechende Kooperationspartner gehabt? Und die Antwort lautet ganz eindeutig ja. Ich möchte zwei Namen nennen. Das ist zum einen der französische Außenminister William Waddington, im Übrigen der letzte französische Staatsmann, der während der Bismarck-Ära auf deutschem Boden betreten hat, nämlich 1878 anlässlich des Berliner Kongresses. Darüber hinaus, und das war die entscheidende Figur in diesem Spiel, in diesem Kalkül, der französische Ministerpräsident Jules Ferry. Ferry wird 1883 erneut Ministerpräsident zum zweiten Mal. Er war schon mal 1881 für kurze Zeit. Und er bleibt Ministerpräsident bis März 1885. Und gerade Ferry ist tatsächlich bereit, die Avancen Bismarcks anzunehmen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nämlich die These, die Sie vorhin in Ihrer Frage mit eingewoben haben, ist die französische Spitze bereit, zu Bismarcks Bedingungen auf eine solche Allianz einzugehen? Und an der Stelle muss man sagen, nein. Kooperation ja, aber nicht vollständig zu den Bismarckschen Bedingungen. Denn diese Bedingungen lauten im Prinzip, dass Frankreich sich von dem Wunsch nach Rückgewinnung, ich spreche ganz bewusst nicht von Rückeroberung, sondern von Rückgewinnung Elsass-Lothringens, von diesem Wunsch befreit, diesen Wunsch niederlegt. Bismarck spricht hier ganz bewusst davon, Frankreich möge doch die Vergangenheit ruhen lassen und sich gemeinsam mit Deutschland der Zukunft zuwenden. Und das Ziel ist eindeutig, dass die Franzosen eben sich mit dem Frankfurter Friedensvertrag von 1870 arrangieren sollen. Und die zweite Bedingung ist, die für Frankreich auch nicht akzeptabel ist, ein Bruch zu Großbritannien. Das sind eigentlich die beiden politischen Kernmarken, die sich hinter den Bemühungen Bismarcks um eine Kolonialentente mit Frankreich, die man etwa auf die Jahre 1883 bis 85 datieren kann, liegen. Zu beiden Bedingungen hat Frankreich dezidierte Vorbehalte, aber immerhin, es kommt auf dieser berühmten Berliner Afrika-Konferenz dann zu einem engen Schulterschluss zwischen Bismarck und den französischen Staatsmännern. Trotz der Vorbehalte, die man im Vorfeld von französischer Seite gehabt hat.
Und doch scheitern am Ende ja diese Kooperationspläne. Sie haben ja gerade schon gesagt, es geht dann irgendwann in Richtung Aufrüstung. An welchem Punkt wurde denn klar, dass Bismarcks Pläne endgültig gescheitert waren im Hinblick auf Frankreich?
Also man wird es im Prinzip fast auf zwei Daten fokussieren können. Das eine ist der Sturz von Jules Ferry am 1. März 1885. Es gibt republikanische Kreise in Frankreich, die dieser Annäherung dezidiert entgegenstehen, weil sie Ferry eben vorwerfen, wozu er im Prinzip nicht wirklich bereit gewesen wäre, letztlich auf Elsass und Lothringen und auf eine Rückgewinnung, die möglicherweise auch militärisch, aber nicht zwingend militärisch sein muss, verzichten zu wollen. Die entscheidende Figur ist Georges Clemenceau, den man in der französischen Geschichtsschreibung irgendwann mal den Tiger genannt hat, der tatsächlich ganz maßgeblich dazu beiträgt, dass Jules Ferry stürzt. Und mit diesem Sturz wird die Bahn frei für einen innenpolitischen Stimmungsumschwung in Frankreich, der sich vor allen Dingen dann bei den Wahlen im Herbst 1885 niederschlägt. Die entscheidende Folge ist eine starke nationalistische Aufladung, die sich unter anderem darin zeigt, dass dann in der neuen französischen Regierung der berühmte General Revanche, Georges Boulanger, das Amt des Kriegsministeriums übernimmt und dann 1886 folgende dann tatsächlich für einer nationalistischen Aufwallung in Frankreich führt. Wir haben seitdem in der französischen Gesellschaft, in der französischen Politik tatsächlich so etwas wie eine Spaltung, die durchaus auch vergleichbare Ähnlichkeiten mit der deutschen Entwicklung zeitigt, insgesamt eine nationalistische Aufwallung bis hin zum Chauvinismus, die Stärkung von Kreisen, die für die kriegerische Auseinandersetzung mit Deutschland plädieren, was alles noch nicht so weit geht, dass tatsächlich die entscheidenden Akteure und damit vor allen Dingen die Präsidenten und auch die Ministerpräsidenten sich diesem Bellizismus hinneigen. Aber es gibt eben seit 85, 86 diese Tendenz, auf die Bismarck dann vor allen Dingen mit den vorhin schon erwähnten beiden Mitteln meint, reagieren zu müssen. Zum einen der Stärkung des Verhältnisses zu Russland und zu Österreich-Ungarn, um Frankreich eben bündnisunfähig zu halten. Und das zweite eben die militärische Aufrüstung, die dann, wie wir natürlich wissen, sehr ungute Weiterungen im weiteren Verlauf der Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich zeitigt.
Wenn wir jetzt mal einen Zeitsprung machen, nämlich gute 150 Jahre sozusagen, glauben Sie, dass Bismarcks Art, Politik gemacht zu haben, den französischen Blick auf Deutschland bis heute in einer Weise prägt, vielleicht ein Bild der Härte erzeugt hat, das bis heute überdauert in Frankreich? Ich will das jetzt nicht überbewerten, aber der linke Volkstribun Jean-Luc Mélenchon zum Beispiel, der derzeit eine gewisse Rolle in der französischen Innenpolitik spielt, der hat immerhin vor einigen Jahren seiner Abrechnung mit Deutschland den Titel Bismarcks Hering gegeben.
Ja, es ist offensichtlich so, dass gewisse Klischees im deutsch-französischen Verhältnis, aber nicht nur dort, gewissermaßen unausrottbar zu sein scheinen. Diese Klischees haben sich nicht zuletzt 1989-90 noch einmal wieder zurückgemeldet. Nach dem Fall der Berliner Mauer tauchten ja in der französischen Klassepolitik wie auch in der öffentlichen Meinung sofort wieder Warnungen vor einem wiedererstehenden Bismarck-Reich auf, was immer man damit auch meinte. Es ist letztlich ein Stereotyp, ein Klischee, das mit dem Namen verbunden ist. Mélenchon, ja, ist er ein Volkstribun oder ist er nur ein Populist? Ich weiß es nicht, aber Sie haben vollkommen recht. Er meint ja noch 2015, also vor gar nicht so langer Zeit, mit diesem Pamphlet über den Bismarck-Hering innenpolitisch punkten zu können. Wenn er das nicht gemeint hätte, hätte er es nicht veröffentlicht. Und sprachlich feinsinnig jongliert er ja in dieser Publikation zwischen den französischen Begriffen Poisson und Poison, also Fisch und Gift. Es ist der Bismarck-Hering, auf den er abzielt, aber im Prinzip ist es letztlich ein Verdikt gegen die deutsch-französische Freundschaft, gegen die deutsch-französische Zusammenarbeit, die sich vor allen Dingen damals gegen Angela Merkel richtete und tatsächlich ja den Eindruck vermittelt, dass diese Zusammenarbeit Frankreichs mit dem östlichen Nachbarn Gift für die französische im Prinzip Weltmachtstellung sein. Das für mich ist das vollkommener reiner Populismus, der aber immer noch in Teilen der französischen Gesellschaft, in französischen Öffentlichkeit und auch in der französischen politischen Landschaft verfängt.
Der Deutsch-Französische Krieg wird ja auch gerne der Vergessene Krieg mittlerweile genannt, aber man kann durchaus auch eine Konstante der politischen Debatten in Frankreich eben auch mit diesem Krieg 1870 in Verbindung bringen, nämlich ja den permanenten Vergleich mit Deutschland, ein gewisser Minderwertigkeitskomplex Deutschland gegenüber. Man sieht das in den Presseveröffentlichungen, wenn die beiden Länder verglichen werden. War das vor 150 Jahren, also diese überraschende Niederlage des mächtigen Frankreichs bei Sedan, war das die Geburtsstunde dafür?
Meines Erachtens nein. Denn dieser Vergleich, von dem Sie sehr zu Recht gesprochen haben, ist viel älter als der Deutsch-Französische Krieg und die aus französischer Sicht die Katastrophe von Sedan. Ich denke dabei zum Beispiel an die entschiedene Ablehnung jeglicher Form einer deutschen Einigung seit den Zeiten Richelieus oder auch Ludwigs des 14. Auch das war ja Ergebnis eben dieses Vergleiches und anders formuliert, der Furcht vor dem Verlust der eigenen Vormachtstellung auf dem europäischen Kontinent. Also dieser Vergleich mit Deutschland ist im Prinzip viel älter als der Deutsch-Französische Krieg, als die Gründung einer Dritten Republik und östlich des Rheins dann eben der Gründung des Deutschen Kaiserreiches, sondern er ist seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil auch der französischen Selbstvergewisserung, der bis auf die heutigen Tage dann durchaus weitere Folgen und Weiterungen schlägt.
Lassen Sie uns ganz zum Ende vielleicht noch einmal etwas über den Blick, über den Tellerrand von Bismarck hinausblicken. Zwischen Verfeindung und Verflechtung heißt eine bekannte Studie zur Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen in der Dritten Republik. Also da geht es um einen Zeitraum, der viel länger ist als der, den Bismarck geprägt hat. Wurden in dieser Zeit Grundlagen geschaffen, ja, die dann später Adenauer und de Gaulle in Anführungsstrichen nur weiterentwickeln mussten?
Also das Buch, das Sie angesprochen haben von Mareike König und Elise Julien, ich schätze es sehr. Es geht ja um das deutsch-französische Verhältnis zur Zeit oder in einem Zeitraum von 1870 bis 1918, bis zum Ende des Kaiserreiches, bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Von einer, wie ich Ihrer Frage gewissermaßen entnehme, teleologischen Konstruktion halte ich offen gestanden nicht so sehr viel. Zum einen, weil es Verfeindung und Verflechtung oder anders formuliert Annäherung und Abstoßung schon vor der Gründung von den Dritten Republik und dem Deutschen Kaiserreich gegeben hat. Also im frühen 19. Jahrhundert gab es ähnliche Entwicklungen, ähnliche Phänomene. Nicht unbedingt im Sinne der Verflechtung, wie Mareike König und Elise Julien das dann für das späte 19. Jahrhundert ausweisen, wo es dann eben auch um vor allen Dingen ökonomische Verflechtung geht. Die gab es in der Form sicherlich im frühen 19. Jahrhundert nicht, aber dieses Grundphänomen Annäherung und Abstoßung, wie immer das dann im Einzelnen aussah, das ist in der Tat älter als die Gründung der beiden Staaten, eben der Dritten Republik und des Deutschen Kaiserreiches. Zum anderen aber, und darauf würde ich schon dezidierten Wert legen, haben sich die Verhältnisse nach der Katastrophe der beiden Weltkriege, nach dem Holocaust und dann auch dem Ausbruch des Kalten Krieges in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts doch radikal gewandelt. Das heißt, die Überwindung der sogenannten Erbfeindschaft zur Zeit von Adenauer und de Gaulle, und man wird wahrscheinlich doch historisch korrekt auch noch Robert Schumann und Guy Mollet, um nur wenige noch, zwei nur noch zu nennen, diese Überwindung erscheint mir offen gestanden eine umso größere historische Leistung gewesen zu sein. Aber man wird sie meines Erachtens nicht mit den Hinweisen auf Verfeindung und Verflechtung im späten 19. Jahrhundert als Fundament, als Wurzel hier herleiten können, sondern es ist in der Tat, wie ich finde, eine eigenständige, überaus bemerkenswerte historische Leistung gewesen, dass nach diesen Verwerfungen zwischen Deutschland und Frankreich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts es dann Staatsmänner und dann im Gefolge der Staatsmänner auch die Gesellschaften geschafft haben, die Erbfeindschaft, die sogenannte Erbfeindschaft, möchte ich vielleicht doch besser sagen, zu überwinden und zu einer Freundschaft zu finden, die zwar bis auf den heutigen Tag nicht unangefochten ist, sondern stets weiter gepflegt werden muss, wie wir gerade auch im Umfeld des jüngsten Jahrestages der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags noch einmal erleben durften.
Bismarck und Frankreich. Das war heute unser Thema in Folge 39 von Frankophil mit dem Historiker Ulrich Lappenküper, Geschäftsführer der Otto von Bismarck Stiftung. Die wissenschaftliche Begleitung dieser Folge lag bei Landry Charrier. Der Dank für die Unterstützung geht an das Gustav Stresemann Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.